Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Heute hören Sie die 28. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, arbeitet seit kurzem in Ulm. Sie ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall. Fritz Federle brachte Kiki noch nach Hause, schlug aber eine Einladung aus. Statt seiner kam ihre Vermieterin in interessante Aufmachung und besprach mit Kiki, was sie von ihrem Kollegen Manni gehört hatte. Sie war von Kikis Heldentat sehr beeindruckt. Kiki lief dann noch eine Runde durch das nächtliche Quartier.
Wirre Träume. Kiki schüttelte sich. Aber die zweite Nacht ohne Panikattacke. Genau gezählt eigentlich schon die dritte. Kiki fühlte sich wie neugeboren. Geduscht hatte sie schon am Abend, als sie schweißnass von ihrem Trainingslauf zurückgekommen war. Die Sonne schien und das Wochenende lag vor ihr. Die Vernehmungen würden nicht allzu lange dauern, hoffte sie. Heute wollte sie auf jeden Fall ausgehen, egal mit wem und wohin. Am liebsten natürlich mit Fritz. Kiki summte den Schlager, der aus dem Radio dröhnte, begeistert mit. Dann kamen die Frühnachrichten über dies und das, über die große, weite Welt und die kleinen Vorkommnisse während der Nacht. Die Berichte und Kommentare des Regionalsenders waren voll von Spekulationen über den Ulmer Mordfall Strudel. Kiki war froh, dass sie wenigstens ihren Namen nicht erwähnten. Es reichte auch so. Die Beschreibung dieser fähigen Kriminalassistentin traf im Großen und Ganzen tatsächlich auf sie zu. Der Fall sei durch ihren beherzten Einsatz so gut wie abgeschlossen. Interessant, dachte Kiki amüsiert. Vielleicht haben ihn ja die Radiomacher schon gelöst. Worin der beherzte Einsatz bestanden hatte, wussten die Redakteurinnen offensichtlich noch nicht. Zwei Ermittler aus Ulm seien in Norddeutschland auf zwei Bauunternehmer als Tatverdächtige gestoßen und hätten sie aufgestöbert. Makaber daran sei, dass diese beiden dann auch noch ausgerechnet in Richtung Ulm geflüchtet seien und auf der Autobahnstrecke bei Mannheim geschnappt wurden. Kurz dachte Kiki daran, ihre Mutter in Berlin anzurufen, aber jetzt am Samstagmorgen um 7:45 war daran noch nicht zu denken. Zu Hause schliefen sie sicher noch alle. Sirja würde die Neuigkeit schon noch früh genug erfahren. Morgen muss ich unbedingt etwas hören lassen, nahm sie sich vor. Noah, ihr Bruder, hatte auch wieder Prüfungen gehabt und sie wollte die Ergebnisse wissen. Ja, der kleine Bruder. Der war jetzt auch schon fast mit seiner Ausbildung fertig. Schön, dass sie sich so gut verstanden, immer noch und eigentlich besser denn je. Jetzt also raus aus den Federn und hinein in die Welt der Verbrechen. Kiki machte sich heute besonders schön zurecht. Sie würde ja wohl mit Fritz zusammen die Vernehmungen führen und sie freute sich schon darauf. Suse rief an und fragte, ob sie sie ins Präsidium mitnehmen solle. Kiki fand, dass das nicht nötig sei. »Du kannst dir den Umweg sparen. Ich fahre lieber mit meiner Tram.« Sie musste sich aber beeilen, um die nächste Straßenbahn noch zu erwischen. Am Ehinger Tor stieg sie dann nicht in den Bus um, sondern fuhr bis zum Hauptbahnhof und ging von dort aus die Hirschstraße entlang, immer mit Blick auf das Münster. Das war schon ein imposantes Bauwerk, wie es da so vor ihr aufragte. Und es war schon so unvorstellbar alt. Als es gebaut wurde, hätten alle Einwohner Ulms in das Innere der Kathedrale gepasst, hatte Manni ihr vor kurzem erklärt. Die mussten ja größenwahnsinnig gewesen sein, die damaligen Bauherren. Anders konnte man sich das nicht erklären. Wer wohl das viele Geld bezahlt hatte. Ob das wohl stimmte mit den Einwohnern? Auch Manni konnte sich irren. Sie nahm sich vor, auf jeden Fall mal eine Stadtführung oder eine Münsterführung mitzumachen. Und auf den Turm würde sie auch steigen, sobald es etwas wärmer war. Das war bestimmt eine tolle Aussicht von da oben. Es war ein schöner Weg durch die Fußgängerzone, die um diese Zeit noch ausgesprochen ruhig dalag. Einige wenige Lastwagen luden ihre Waren ab, die später sicherlich für den Ansturm an diesem Samstag gebraucht wurden. Kurz vor dem Münsterplatz wurde es dann lebhafter. Die Marktstände waren schon aufgebaut und nicht wenige Kundinnen und Kunden füllten noch in aller Ruhe ihre Körbe. Nicht mehr lange und es würde auf dem Markt und in der Stadt wimmeln von Menschen. Bei diesem schönen Wetter sowieso. Ob sich Frau Zimmermann wohl auch schon auf den Weg gemacht hatte? Suse war gerade angekommen. Sie schmiss mit lautem Knall die Autotüre zu, rannte eilig zur Eingangstüre und stürmte vor Kiki die Treppe hoch. »Hey, Suse, nicht so schnell, warte auf mich!« rief sie hinter ihr her und nahm zwei Stufen auf einmal. Fritz und Manni standen im Flur zusammen und unterhielten sich angeregt. An eine liebevolle Begrüßung oder gar an einen Kusswechsel mit Fritz war nicht zu denken. »Schade«, dachte sie bedauernd. Er wurde ganz heiß bei seinem Anblick. Sie strahlte ihn an und fühlte sich durch seinen anerkennenden Blick geschmeichelt. »Einen wunderschönen guten Morgen«, Fritz lächelte ihr zu und Manni ergänzte, »der schönsten Frau in Ulm.« Das hatte Susi, die in ihr Zimmer stürmte, gerade noch gehört. »Ihr zwei, ihr seid solche Ignoranten«, rief sie lachend und steckte ihren Kopf noch einmal durch den Türrahmen. »Was bitte bin dann ich?« Die Kollegen sahen sich verdutzt an, stammelten dann ein wenig und man sah, dass ihnen partout keine passende Antwort einfallen wollte. »Macht nur so weiter, dann lasse ich mich irgendwo hinversetzen, wo es keine Kiki gibt und dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt, so ganz ohne mich. Dann gibt es hier eben keine Suse mehr.« Bei den letzten Worten war sie in ein leichtes Schluchzen verfallen. Sie war eben doch eine gute Schauspielerin, diese Suse. Nicht umsonst sang sie in ihrem A Cappella-Chor und spielte begeistert bei einer Amateurbühne Theater. »Bitte, bitte nicht weinen«, Manni tröstete sie und versprach, dass am Sonntag sie die schönste Frau sein werde. »Da sehen wir dich ja nicht.« Wie gerufen kam Dr. Roth aus seinem Büro und unterbrach das Geplänkel. »Dann wollen wir mal«, sagte er, und sie zogen mit ihm ins Dienstzimmer. Die Kollegen Albers und Abele waren schon da. Wind ersetzte gerade die Phantombilder an der Wand durch großformatige Fotos der beiden Verdächtigen. Der Ermittlungsleiter teilte Kiki und Fritz zur Befragung ein. Sie besprachen noch einmal kurz, wie sie vorgehen wollten, und begaben sich dann zum Vernehmungsraum. Hubert Zander, der Vater, war der Erste. »Mal sehen«, sagte Dr. Roth aufmunternd und schon die Klinke in der Hand, »ob wir den heute knacken.« Kiki sah einen großen, hochgewachsenen, kräftigen Mann vor sich. Zander war 47 Jahre alt und irgendwie passte er nicht so recht in den Anzug, den er trug. Man sah ihm an, dass er normalerweise die Tage auf seinen Baustellen verbrachte und dies wahrscheinlich in legererer Kleidung. Trotz der frühen Jahreszeit war sein Gesicht braun gebrannt und seine Hände waren schwielig und vom Zupacken gezeichnet. Was da vor ihnen saß, war kein Schreibtischmensch. Mit seinen krausen Stirnlocken erinnerte er sie an einen Stier, den man von der Weide in einen unpassenden Raum gelockt hatte. Aber irgendwie wirkte er friedlich. Wie kam so ein Mann nur dazu, einen anderen ins Wasser zu stoßen? War er es wirklich gewesen? Jetzt und hier erhofften sie sich auf diese Frage eine Antwort. Die Vernehmung war nicht sehr erfolgreich. Von Knacken war auch nach 2 Stunden noch keine Rede. Herr Zander sagte nichts. Einfach nichts. »Er schweigt wie ein Grab«, würde Oma Lilli sagen. »Aber Sie, hätte hier auch keinen Erfolg gehabt. Sie versuchten alles, im Guten wie im Bösen, freundlich und heftig, mit Beschuldigungen und Vorhaltungen, mit Spekulationen und Beweisen. Es nützte alles nichts. Dann also der Sohn. Dr. Roth war ziemlich genervt, als sie den Vater wieder in seine Zelle abschoben und schickte Federle ins Verhörzimmer. Das war dann aber etwas ganz anderes. Aber das kann doch nicht wahr sein. Kiki war völlig überrascht, als sie den Verhafteten hereinkommen sah. Der junge Zander war die absolut identische jugendliche Ausgabe des Alten. Die Lockenpracht auf seinem Kopf war noch etwas fülliger und länger und die Muskelpakete wiesen auf schwere Arbeit oder den eifrigen Besuch eines Fitnessstudios hin. Wie ein kleiner Stier saß er vor ihnen. War hier etwa eine Klonmaschine zum Einsatz gekommen oder hatten nur die Gene brav ihren Dienst verrichtet? Dieser junge Mann musste doch auch eine Mutter haben. Wo war die denn verewigt? Kiki, hör zu, was der Junge zu berichten hat, ermahnte sie sich, und lass deine ewigen Tiervergleiche. Und tatsächlich, der junge Mann berichtete bereitwillig. Zunächst gestand er den Überfall auf Federle in seinem Büro in Nordhorn. Es sei ein absolutes Versehen gewesen. Entschuldigend führte er an, dass er zunächst mit einem Einbrecher gerechnet habe. Dass ich nicht lache! Federle schüttelte den Kopf über so viel Dummheit. Ein Einbrecher, der klingelt! Das hätte durchaus sein können, argumentierte der Verdächtige. Seit ihrer Insolvenz seien sie nicht mehr sehr angesehen und er habe in Federle einen Mitarbeiter vermutet, der sich sein Gehalt holen wollte. Diese übereilte Handlung tue ihm wirklich leid und er entschuldige sich in aller Form dafür. Als er dann merkte, dass er den Kriminaler, wie er ihn nannte, doch nicht kannte, habe er ihn schon gefesselt gehabt und mundtot gemacht. Er habe ihn ja auch wieder laufen lassen wollen. Er wollte doch nur noch ein paar Papiere vernichten. Also eigentlich wollte er ihn einfach dort sitzen lassen und sich so schnell es ging davon machen. Irgendeiner wäre dann schon gekommen und hätte sie befreit. Da bin ich mir ganz sicher. Kiki hörte, wie Federle an ihrer Seite hörbar ausatmete. Dieser Überfall schien an ihm doch nicht ganz spurlos vorübergegangen zu sein. Ja, ja, man möchte halt doch immer der Held sein und ist nicht gerne der Unterlegene. Und Angst hatte sicher auch bei Federle eine Rolle gespielt, da war sie sich ziemlich sicher. Sie klärten dann noch, wie und wann die beiden Männer von der Fahndung nach ihnen erfahren hatten, wie sie die Flucht geplant hatten und was sie nach dem überstürzten Aufbruch bis zu ihrer Festnahme unternommen hatten. Dann jedoch ging es ans Eingemachte. Zunächst wollte der junge Zander sich nicht zu den Anschuldigungen bezüglich Baders Tod äußern. Er wollte erst etwas dazu sagen, wenn sein Rechtsanwalt aus Nordhorn, dem er vertraue, wenn er eingetroffen sei. Er wollte sich also äußern, das war schon mehr, als sie von seinem Vater gehört hatten. Kiki und Federle waren es leid, umsonst ihren Samstag zu opfern. Sie versuchten, ihn dennoch zum Reden zu bringen. Und tatsächlich, er war keineswegs ein so harter Brocken, wie sein bulliges Äußeres vermuten ließ. Er redete auch ohne Anwalt. Langsam und zögernd gab er Auskunft auf ihre Fragen und Vorhaltungen und ganz langsam kristallisierte sich heraus, was in dieser Maiennacht am Ufer der Blau dort in Söflingen passiert war. Die beiden, Vater und Sohn, waren am Sonntag, dem 1. Mai, sehr früh am Morgen in Nordhorn gestartet und kurz nach Mittag in Ulm angekommen. Sie hatten sich mit Bader verabredet, um von ihm Geld zu verlangen. Er habe ihre Richtungen und Mahnungen ständig ignoriert und jetzt wollten sie ihn persönlich darauf ansprechen. Sie hätten den Rohbau der Halle in Nordhorn erstellt und ihre Arbeit geleistet. Wir brauchten das Geld dringend, wir konnten doch unsere Leute nicht mehr bezahlen. Der junge Zander kam jetzt endlich etwas in Fahrt. Treffpunkt sei am Nachmittag zunächst ein Parkplatz oben an diesem Kuhberg gewesen, bei einem großen Schulzentrum und Sportzentrum. Sie hätten dort auf ihren Gläubiger gewartet. Da es der 1. Mai war, sei es dort sehr ruhig und einsam gewesen. Auch der Parkplatz war vollkommen leer, kein Auto weit und breit. Bader sei tatsächlich erschienen und habe ihnen versprochen, wenigstens einen Teil der geforderten 200.000 Euro am Abend mitzubringen. Sie seien ziemlich massiv geworden und hätten den Eindruck gehabt, dass er irgendwie schon etwas Respekt vor ihnen bekommen hätte. »Sagen wir es doch deutlich«, meinte Federle, »Sie haben den Bader massiv bedroht.« »Bedroht würde ich jetzt nicht direkt sagen«, wehrte sich Zander. »Er hat uns hingehalten und gesagt, er müsse das Geld erst einmal besorgen, von mehreren Konten abheben und von seiner Frau und von Freunden zusammenbetteln und so weiter.« Sie beide, er und der Vater, hätten dem Bader aber geglaubt, dass er seine Verpflichtungen einhalten würde. Später hätten sie dann, trotz der kühlen Witterung, in einem Biergarten in diesem Klosterhof in Söflingen zu Mittag gegessen. Dann seien sie auch noch an diesem Bach entlang gegangen und hätten während dieser Zeit auf den Anruf von Bader gewartet. Später hätten sie noch einige Biere getrunken und als Bader immer noch nichts von sich hören ließ, hätten sie selbst noch einige Male bei ihm angerufen. Der wollte uns linken, sage ich Ihnen. Der hatte gar nicht vor, uns unser Geld zu beschaffen. Tatsächlich habe er sich nach massiven Drohungen ihrerseits noch einmal zu einem Treffen bereit erklärt. Als wir ihm sagten, dass wir ihn bei sich zu Hause aufstöbern würden, gab er nach und sagte, er wolle noch einmal über alles mit uns reden. Wir haben uns dann hinter dem Klosterhof getroffen an diesem Wasserrad und sind dieses Flüsschen entlang gegangen. Hier war es ganz still und dunkel. Bader war aber wieder so arrogant und überheblich und tat unsere Forderung plötzlich als nicht gerechtfertigt ab. Die ausgeführten Arbeiten seien nicht gut genug und die Rechnungen überhöht. Bis dahin haben wir immer gedacht, er will nur den Betrag herunterhandeln. Aber dann merkten wir, dass er überhaupt kein Geld dabei hatte. Er wollte uns einfach nur linken. Mein Vater und ich, wir waren schon leicht angetrunken durch die vielen Biere, die wir beim Warten konsumiert hatten. Mein Vater wurde furchtbar sauer und fing an, auf Bader einzuschlagen. Ich wollte ihn zunächst zurückhalten. Dann hat aber Bader angefangen, auf meinen Vater einzudreschen und gerufen, ihr blöden norddeutschen Hammel, ihr bekommt von mir gar kein Geld. Und wenn ihr mich totschlagt, erst recht nicht. Da sei auch ihm der Kragen geplatzt, sagte er zögernd, und er habe auch ziemlich heftig zugeschlagen. Und dann sei es passiert. Plötzlich ist Bader rückwärts gefallen und hat sich wohl an einem Uferstein den Kopf aufgeschlagen. Wer hat denn dieses plötzlich verursacht? Sie oder Ihr Vater? Wollte Kiki genauer wissen. Ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht. Vielleicht kann mein Vater dazu etwas sagen. Wir haben ja beide auf ihn eingeschlagen. Ich habe ihn dann gerüttelt, aber er hat sich nicht mehr gerührt. Auf jeden Fall war da Blut auf der Erde und der Mann regte sich überhaupt nicht mehr. Ich habe dann vorgeschlagen, ihn in den Kofferraum zu legen und irgendwo in irgendeinem Wald zu entsorgen. Und dann haben sie beide ihm die Kleider ausgezogen, wollte Kiki wissen. Wir dachten doch, er sei tot und man würde ihn, wenn man ihn irgendwann in der Eifel oder sonst irgendwo, also wenn man ihn nach vielen Jahren findet, also dass man ihn dann ohne Kleidung nicht mehr erkennen könnte. Ach, und seine Wertsachen haben sie dem vermeintlichen Toten dann auch noch aus den Taschen gefischt. Federles Feststellung quittierte der junge Mann mit heftigem Nicken. Die Erinnerung, die mit seiner Aussage wieder hochkam, schien dem jungen Mann ziemlich zuzusetzen. Er sprach zögerlich und stockend und brach plötzlich in Tränen aus. Unter heftigem Schluchzen sprach er weiter. Er regte sich überhaupt nicht mehr. Ich suchte noch nach einem Pulsschlag an der Hand und fand keinen. Wir dachten doch, er sei tot. Und als uns klar war, dass das Blut dann in unserem Kofferraum wäre und wir auch nicht wussten, wohin mit ihm, haben wir ihn einfach dort ins Wasser geworfen. Es war alles so schrecklich. Ewald Sander konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Kiki schob ihm eine Packung Papiertaschentücher hinüber und auch Federle wartete ab, bis er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte, bevor er ihn abführen ließ. Tja, Herr Sander, das hätten Sie sich früher überlegen müssen, wohin Ihre gemeinsame gewalttätige Aktion führen könnte.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.